der Amboss Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Gespräch zum Thema digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss Redaktion. Depressionen, Adipositas, Diabetes. Der Verlauf etlicher Erkrankungen entscheidet sich nicht in einem 15-minütigen Arztgespräch oder in einer 50-minütigen Therapiesitzung. Viel wichtiger ist, was zu Hause passiert, im Alltag, dem blinden Fleck der medizinischen Betreuung, der die Adhärenz und Therapiemotivation oft auf schwere Proben stellt. Wäre es da nicht nützlich, eine Therapeutin verschreiben zu können, die die PatientInnen einfach mit nach Hause begleitet? Eine Ansprechpartnerin, die Tag und Nacht erreichbar ist, die die Gesundheit fördert und das Krankheits- und Therapiemonitoring unterstützt? Genau das sollen DIGA übernehmen, die Apps auf Rezept. Für welche Anwendungsgebiete sie geeignet sind und wie sie ganz konkret verschrieben werden können, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Frau Dr. Julia Rost hat die klinische Tätigkeit aufgegeben und ist seit 2021 als ärztliche Beraterin bei dem DIGA-Entwickler Adhere. Als Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie hat sie eine langjährige klinische Erfahrung in der psychischen und somatischen Behandlung der Adipositas und kennt die Lücken in der Versorgung. Sie sagt, DIGA stellen eine gute Ergänzung dar und können diese Lücken schließen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rost.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Frau Dr. Rost, bevor wir einsteigen in das Thema DIGA ganz allgemein und dann noch speziell zur Adipositas, vielleicht könnten Sie sich noch einmal vorstellen, wie sind Sie dazu gekommen, den klinischen Bereich zu verlassen und für einen App-Entwickler zu arbeiten?
Ja, also ich bin originär Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ich bin an diversen Unikliniken ausgebildet worden. Zuletzt war ich dann am Universitätsklinikum Hamburg und Eppendorf. Da war ich Oberärztin gewesen in der Psychosomatik und habe zur damaligen Zeit, das ist jetzt schon eine Weile her, auch die Adipositas-Sprechstunde aus der psychosomatischen Sicht mit aufgebaut und damals auch ein Stück weit geleitet. Und die hat sich nun jetzt auch weiterentwickelt, habe ich jetzt über die Jahre mit beobachtet. Das heißt, Adipositas war schon immer einer meiner im wahrsten Sinne des Wortes Schwerpunkte gewesen. Und ich bin von der, ich sage jetzt mal, reinen psychotherapeutischen Behandlung von Menschen mit Adipositas und dann meistens ja auch einer Binge-Eating-Störung oft dazu weitergekommen, auch in dem Bereich Adipositas und bariatrische Operationen, aber eben auch Adipositas und konservative Adipositas-Therapie und habe dann zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren Reha-Kliniken beraten, um dort konservative Adipositas-Programme zu implementieren, habe die ganzen Jahre über auch psychosomatischen Gutachten vor bariatrischer OP erstellt, also kenne praktisch die Adipositas aus dem psychischen Bereich, aus dem somatischen Bereich, konservativ und auch aus dem operativen Bereich. Und jetzt habe ich mich neu orientiert und bin seit dem letzten Jahr beim Hersteller einer DIGA eben für die Behandlung von Adipositas und zwar auch wirklich als Überzeugungstäter, da das für mich eine Versorgungslücke schließt, die ich die ganze Zeit selber auch als Klinikerin über die Jahre als wirklich als großes Manko empfunden habe, dass da nichts für die Behandlung vorliegend ist. Und deswegen finde ich das jetzt toll, in diesem Bereich oder über diesen Wege die Patienten behandeln zu können.
Ja, das klingt gut. Da wollen wir auch gleich demnächst direkt einsteigen, was denn die App kann, was vielleicht die konservative Behandlung, wie Sie es in Ihren vorherigen Tätigkeiten erlebt haben, nicht können. Aber vorher steigen wir nochmal ganz allgemein ein, damit wir verstehen, was denn eine DIGA ist und was sie schon bewiesen hat. Welche Kriterien muss denn eine App erfüllen, um vom BfArM als Medizinprodukt zugelassen zu werden?
Ja, also da müssen wir jetzt erst vielleicht mal so einsteigen. Das war für mich, gebe ich zu, auch am Anfang etwas schwierig zu verstehen, was ist denn überhaupt eine DIGA? Also eine DIGA ist eine digitale Gesundheitsanwendung oder manche kennen die als App auf Rezept. Und das ist so, eine DIGA soll dann oder ist dann ein Medizinprodukt. Und die Hauptfunktion dabei ist, über eben digitale Technologie eine Erkrankung zu behandeln oder zu erkennen oder zu lindern oder eben zu überwachen. Und das heißt, eine DIGA ist ein Medizinprodukt niedriger Risikoklasse, also Klasse 1 oder Klasse 2a. Um es sich vorstellen zu können, Klasse 1 wäre zum Beispiel auch ein Rollstuhl. Ja, und Klasse 2a zum Beispiel eine Kontaktlinse, also dass man so mal die, die Kategorien sich vorstellen kann. Und es ist jetzt so, dass es ja seit 2019 in Deutschland das digitale Versorgungsgesetz gibt, das besagt, dass alle gesetzlich Versicherte Anspruch auf diese Versorgung mit einer digitalen Gesundheitsanwendung haben. Das heißt, wenn jetzt eine App auf den Markt kommt und sagt, hier, ich möchte als Medizinprodukt gelten, welches eine Erkrankung letztendlich behandelt, dann prüft, wie Sie schon gesagt haben, das BfArM, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ob diese App als DiGA sozusagen aufgenommen werden kann. Und dazu muss diese App natürlich ganz klare, harte Kriterien erfüllen, die vom BfArM abgeprüft werden, in Bezug einerseits im technischen Bereich, sage ich mal, auf Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Datenschutz oder eben Qualität, auch was die technische Qualität angeht, zum Beispiel in Bezug auf diese sogenannte Interoperabilität. Also das heißt, ist diese DiGA kompatibel mit angrenzenden elektronischen Systemen? Also da ist wirklich diese Struktur, sage ich mal, die App mitbringen muss, die ist ganz klar vorgeschrieben und geregelt und wird dann in Checklisten abgeprüft. Und aber man will ja mit der DiGA eine Erkrankung behandeln oder verbessern. Also das heißt, es braucht natürlich auch vom Programminhalt einen positiven Versorgungseffekt. Also es muss eine positive Auswirkung auf diese Erkrankung haben und ist ja nicht, also dient ja nicht jetzt wie eine andere App einfach nur der Unterhaltung oder Ähnlichem. Und das muss natürlich auch nachgewiesen werden. Und erst dann sozusagen, wenn alle Kriterien erfüllt sind, wird eine App zu einer DiGA in dem Sinne und wird dann auch vom BfArM in sein BfArM-DiGA-Verzeichnis in diese Liste mit aufgenommen und kann dann ab dem Zeitpunkt der Aufnahme in diese Liste auch verordnet werden.
Okay, und das hört sich nach einem sehr intensiven und auch wie in Deutschland sehr üblich bürokratischen Prozess an. Wie lange dauert das so im Schnitt? Beziehungsweise wissen Sie, wie lange das bei Ihrer App, bei der Sie mitarbeiten, gedauert hat?
Also da steckt natürlich wahnsinnig viel Vorarbeit mit drinnen. Der Punkt oder das, ich sage jetzt mal, der erstmals positive Punkt ist, dass eine App schon in diese Liste aufgenommen werden kann als DiGA, wenn die dazugehörige Studie, ja, über die dieser positive Versorgungseffekt ja belegt werden muss, noch läuft. Also das heißt, sie kann da schon vorläufig aufgenommen werden und kann deswegen schon verordnet werden und muss aber noch, wie gesagt, mit dieser Studie, die meist so ein Jahr dauert, dann eben belegt werden. Und danach kann sie eben, wenn das positiv ausgefallen ist, auch komplett, also dauerhaft aufgenommen werden.
Okay, damit versucht man also auch die Wartezeit der App-Entwickler vielleicht auch ein bisschen zu verkürzen, dass man sagt, okay, erstmal vorläufig, weil der Prozess selber und die Studie selber natürlich Zeit brauchen.
Genau.
Interessant. Und Sie haben ja gerade gesagt, also, dass ich eine App entwickelt habe, heißt jetzt noch nicht, dass ein Arzt sie verschreiben darf. Und seitdem dieses Gesetz, digitale Versorgungsgesetz, Sie haben es angesprochen, oder in ausführlich Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation, DVG, seitdem das vor ein paar Jahren in Kraft getreten ist, sind ja jetzt schon ziemlich viele Apps für diverse Indikationen auf den Markt gekommen. Mhm. Also von A wie Aphasie bis Z wie Zigarettensucht. Da sind die Anwendungsgebiete sehr vielfältig.
Genau.
Wie gesagt, nicht alle sind als Medizinprodukt zugelassen. Was denken Sie denn? Sie sind ja Fachärztin auch für Psychosomatik. Welche Anwendungsfälle sind denn besonders vielversprechend für die Anwendung als App?
Also ich denke, Aussicht auf, ja, nenn's mal Erfolg, also auch im Sinne von, kann dem Patienten helfen, da müssen bestimmte Punkte erfüllt sein. Ich würde einmal anfangen mit der Krankheit vielleicht selber, ja. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt eine Erkrankung, die mir als Patient zwar mal mein Arzt mitteilt, aber von der ich nichts spüre und von der ich salopp formuliert nichts sehe, also sprich, die mir wenig Leidensdruck macht, kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen, dass in diesem Bereich eine DiGA erfolgreich sein könnte, da ja doch eine Eigenmotivation erforderlich ist, diese DiGA dann auch zu nutzen. Ja, also wenn ich jetzt nur, ich übertreibe, einen Blutwert therapieren möchte, werde ich mich da wahrscheinlich schwer mit tun, wenn der Patient von dem letztendlich nichts spürt oder mitbekommt. Also einmal die Krankheit an sich ist ein Stück weit ausschlaggebend. Dann, was nicht zu vernachlässigen ist oder vielleicht auch der größte Punkt ist, das ist so die Versorgungsstruktur. Also habe ich eine Krankheit vorliegend, die eigentlich sehr gut schon durch Kliniken, durch ambulante Kollegen etc. behandelt wird, also so schon sehr gut abgedeckt ist, dann ist die Frage, inwieweit eine zusätzliche Behandlungsmethodik über einen DIGA da erforderlich ist. Aber wir haben ja regelhaft fast Bereiche, wo Bedarf zu sehen ist. Also ich als Psychotherapeutin, wenn man jetzt hier mal im psychischen Bereich bleibt, ist ja einfach so, dass es fast regelhaft ist, dass die Nachfrage nach Psychotherapieplätzen das Angebot übersteigt. Ja. Also das heißt, hier ist natürlich ein Bedarf da. Dann, ich persönlich wohne gerade auf dem platten Land. Da gibt es so ein kleines Ärztesterben leider gerade schon. Also es werden ja auch schlichtweg teilweise Sitze nicht mehr nachbesetzt. Ja, also dass wir da einfach auch eine generelle Unterversorgung vielleicht haben, wo sich plötzlich ein anderer Bedarf eröffnet. Und dann gibt es auch immer wieder Erkrankungen. Da ist teilweise in Leitlinien schön festgelegt, wie die optimale Behandlung aussehen soll. Aber teilweise können dabei nötige Therapieformen gar nicht dauerhaft oder in diesem Umfang, wie sie vielleicht benötigt werden, verordnet werden. Also ich wüsste zwar, was ich mit dem Patienten mache, wenn ich sein behandelnder Arzt oder seine Ärztin wäre, aber ich kann es ihm letztendlich nicht in dem Umfang oder in der Dauer oder vielleicht teilweise sogar gar nicht zugutekommen lassen. Also das heißt, da ist eine gewisse Versorgungslücke vielleicht vorliegend, eben durch mehrere Ebenen bedingt. Und dann bietet sich natürlich auch in so einem Bereich, wo ein Bedarf besteht, eine DIGA als Behandlungsergänzung oder Alternative an. Und was ich auch noch persönlich sehr wichtig finde, ist dann natürlich auch das, was ein Patient individuell mitbringt, ob eine DIGA bei ihm Erfolg hat oder nicht. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, Sie haben es ja schon gesagt, es sind ja einige auf dem Markt. Allein die Tatsache, dass ich mir Zugang dazu verschaffe, macht ja noch keinen Behandlungserfolg aus. Also ich muss mich auch damit beschäftigen wollen und beschäftigen können. Also ich brauche sicherlich eine gewisse, sag mal, Technikaffinität oder Smartphone-Affinität, ja. Und natürlich auch eine intrinsische Motivation, das umzusetzen, was die DIGA mir vorgibt, mir vorschlägt, wozu die mich animiert. Also muss da auch eine ausreichende Grundstruktur als Person mitbringen, um zu sagen, ja, ich mache das jetzt, weil salopp formuliert nur das alleinige Herunterladen natürlich macht mich noch nicht gesund.
Ja, genau. Und Sie haben die Versorgungslücke angesprochen. Das klingt jetzt für mich so, dass es eigentlich dann ja auch gar kein Problem sein sollte, mit jetzt einer Studie dann einen Nachweis eines positiven Versorgungseffekts zu bringen, wenn eben dort ein Bedarf besteht. Aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Sie haben ja, wie gesagt, Ihre Erfahrung gemacht, gerade in der Behandlung von Adipositas, und haben auch schon gesagt, dass Sie Überzeugungstäterin sind und da eine Lücke gesehen haben. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund dafür und was sind Ihre Erfahrungen? Warum bietet sich die Adipositas für eine digitale Gesundheitsanwendung, also für eine App als Unterstützung für eine konservative Behandlung denn so gut an?
Ja, also die Adipositas bringt genau als erstes für mich diesen Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, und zwar Leidensdruck. Leidensdruck durch die Erkrankung, aber auch leider Leidensdruck in deren Behandlung. Denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, leitliniengerecht wird ja gesagt, Patienten mit einer Adipositas und einem BMI von unter 50 sollen zunächst immer erstmal eine konservative Therapie aufnehmen. Es ist einfach eine multifaktorielle Erkrankung, mit der ich mich wirklich auch beschäftigen muss. Und da ist es einfach so, dass wenn ich mir vorstelle, viele Patienten sind mal in einem Akutkrankenhaus gewesen oder in einer Reha-Klinik, um natürlich erstmalig strukturiert, ja, an ihrer Adipositas zu arbeiten, und dann kommen sie aber wieder nach Hause in ihr gewohntes Umfeld, in den Beruf, in den Alltag mit Kindern, Haushalt etc. Und da ist es für die meisten, und ich denke, das ist nur menschlich, ja, absolut schwer, da am Ball zu bleiben, um das weiter umzusetzen. Und das war auch für uns in den, ob es jetzt in den psychosomatischen Kliniken oder in den Reha-Kliniken, wirklich immer die Hauptproblematik, dass es eine Weile das, was ich gehört, gelernt und mitgenommen habe, oft noch vorhält und dann aber leider so im Alltag wieder verschwindet. Was jetzt keine Problematik alleine von Adipositas-Patienten wäre, das möchte ich ganz deutlich sagen. Das hat, wenn ich an andere Bereiche denke, oder weil Sie es vorhin gesagt haben, bis Zigarettensucht, ja, auch da ist es natürlich eine Problematik. Das liegt einfach in uns Menschen, dass sich da natürlich Gewohnheiten wieder einschleichen. Und das gilt für jeden. Aber gerade eben, weil die Adipositas so umfassend ist, sie hat wahnsinnige körperliche Auswirkungen, wie wir alle wissen. Nicht nur das reine Gewicht, das man ertragen und mit sich rumtragen muss, die Adipositas-assoziierten Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes etc., die alle bekannt sind. Das erfordert einfach eine ganz umfassende Behandlung. Und das sieht die konservative Adipositas-Behandlung ja diese drei Säulen vor. Also, dass man an seinem Essverhalten arbeitet, an seinem Bewegungsmuster, sage ich mal, und generell an seinem Verhaltensmustern. Also nicht nur, wie setze ich Dinge um, wie soll ich die neu angehen, sondern so dysfunktionale Gedanken oder eben, wenn ich jetzt so ein Frustesser bin, wie viele Patienten sagen, also so emotionales Essen habe. Also da muss ich auf vielen verschiedenen Bereichen der psychischen Ebene mit dran arbeiten. Und diese Dreidimensionalität, die ist im ambulanten Bereich schlichtweg nicht gegeben.
Ja. Ja.
Und man kann zwar einmalig sich von der Kasse mal eine Ernährungsberatung geben lassen, aber ich könnte jetzt nicht dauerhaft zum Beispiel dahingehend begleitet werden. Und dabei ist es ja nur eine Säule sogar. Ja, oder ich kann zwar ein Rückenfit-Programm machen oder ähnliches, aber dass ich jetzt dauerhaft begleitet werde und auch motiviert werde, da am Ball zu bleiben, ist bislang ambulant überhaupt nicht gegeben. Und hier ist für mich diese App wirklich ein wahnsinniges Tool, das ich in der Hand habe. Ich habe es immer dabei. Ich kann da ständig mitarbeiten. Es bringt mir diese Kontinuität, die ich in der Behandlung von der Adipositas brauche. Und was ich sehr schön finde, die geht ja auch mal auf mich zu. Ja? Also die fragt auch nach, wo stehst du gerade? Woran hängst du? Wie kann ich dir helfen? Was ist deine Problematik? Bei uns gibt es ja auch noch einen Expertenbereich, also ein Expertenforum im Chat. Also ich kann auch direkt wirklich Fragen zu mir stellen. Ich kriege da eine Antwort. Also für mich ist das so, wenn ich so formulieren darf, zu Hause wohnt der innere Schweinehund, ja, der mich ja wieder von meinem Kurs abbringt. Und ich habe zum ersten Mal mit einer DIGA die Möglichkeit, den Therapeuten sozusagen dahin zu bekommen, wo auch dieser Schweinehund wohnt. Und das ist einfach eine Besonderheit, die mich begleitet, also wo ich jeden Tag wie einen Hosentaschencoach habe, also jemand, der bei mir dabei ist und der mir eben nicht nur fundierte Hilfe bietet, die eben leitliniengerecht ist, also das heißt, die Qualität stimmt und sie ist eben an mir persönlich jeden Tag dran und ich kann da gefühlt wirklich gemeinsam an meiner Problematik, an meiner Erkrankung eben arbeiten.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass gerade so im Bereich Ernährung, Lifestyle, Bewegung gibt es ja zig Apps auf dem Markt, ne, die dann eben nicht als DIGA zertifiziert sind.
Ja.
Das heißt, die haben eben nicht diesen Versorgungseffekt zeigen können, den Sie ja eben gezeigt haben, sonst wäre sie nicht zugelassen worden.
Genau.
Wie lief das in Ihrem konkreten Beispiel denn ab? Was für eine Studie haben Sie da aufgesetzt und wie viele Leute haben mittlerweile auch vielleicht schon diese App verschrieben bekommen und was hat sich da gezeigt?
Mhm. Also das war die Studie, die ist jetzt beendet worden, ist über 12 Monate gelaufen und war zusammen oder an der Universität Leipzig unter der Leitung von der Frau Professor Horstmann. Es waren 150 Teilnehmer, aufgeteilt in Interventionsgruppe mit 77 Teilnehmer und die Kontrollgruppe, das waren 73. Also es wurde mehr oder weniger 50-50 natürlich. Die Patienten waren dazu online rekrutiert worden, deutschlandweit. So ein paar Daten, so im Durchschnittsalter um die 40 oder die Mitte 40 gewesen, Durchschnitts-BMI um 35. Und die Interventionsgruppe hat natürlich an unserer App teilgenommen und die Kontrollgruppe durfte sich aber eigene Programme suchen. Also es ist nicht so, als hätten die nichts gemacht, ja, und einfach in Eigenregie versucht, sondern die durften sich die anderen auf dem Markt bekannten und teilweise seit Jahren schon vorhandenen Abnehmen und Diät und Lifestyle-Programme auch aufsuchen. Und die Endpunkte waren natürlich, wie entwickelt sich das Gewicht, ja, wie ist aber auch Lebensqualität und Wohlbefinden. Und das Ziel war gewesen, für uns zu sagen, dass mindestens 5% des Gewichtes in der Interventionsgruppe abgenommen wird. Und nachdem jetzt gerade die Ergebnisse sozusagen zwar da sind, aber noch nicht veröffentlicht, also die werden demnächst eingereicht, bin ich etwas bedeckter. Ich kann aber sagen, dass wir hoch zufrieden sind und dass wir unser Ziel mehr als erreicht haben. Also wir haben das übertroffen. Und was ich noch wahnsinnig schön dabei finde, ist auch, dass die Unterschiede zur Kontrollgruppe nicht nur signifikant, sondern wirklich signifikantest sind. Also macht uns, ja, wie gesagt, sehr zufrieden mit unserer DIGA. Und das ist zwar auch das, was man natürlich immer erhofft und erwartet, aber dass es wirklich so klar war, ist wirklich sehr schön gewesen. Und also da sind wir, wie gesagt, hochzufrieden. Und es wird jetzt dann demnächst auch eingereicht und wird dann auch in diesem Zusammenhang dann natürlich auch auf der Homepage die Ergebnisse einsehbar sein.
Damit auch Ärzte und Ärztinnen sich das einsehen können, um eben auch zu sehen, in welchem Rahmen sie dem vertrauen können. Welche Limitationen gibt es denn von dieser Studie? Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, die Teilnehmeranzahl, wo wurden die rekrutiert? Sind das vielleicht auch die eben, die besonders motiviert sind oder eigene Persönlichkeitsmerkmale mitbringen, die eben sehr smartphone-affin sind oder wie auch immer? Gibt es da vielleicht dadurch einen Bias auch?
Also die wurden ja deutschlandweit rekrutiert und natürlich ist es so, dass es Menschen sind, die motiviert waren. Ja, aber nachdem die ja zufällig verteilt wurden, waren natürlich auch die Leute der Kontrollgruppe motiviert. Ja. Deswegen ist das für mich in Ordnung. Es gab eine gewisse Dropout-Rate natürlich, die sich aber im Rahmen des zu Erwartenden bewegt hat. Und das sind halt einfach auch haben Faktoren mit reingespielt, wie zum Beispiel Schwangerschaften oder Ähnliches, wogegen man dann auch natürlich nichts sagen kann oder sagen, wir müssen drin bleiben. Oder auch selten mal, dass eine Medikamentenumstellung notwendig war und dann die behandelnden Ärzte eben gesagt haben, dann jetzt lieber erstmal keine Teilnahme, bis wir hier wieder gut eingestellt haben. Das bringt natürlich einfach dieses Patientengut auch mit sich, die ja eher leider durch die Adipositas kränker sind, ja, als andere Menschen, wenn wir jetzt nur wieder an die klassische Zigarettensucht oder irgendwas, wenn das junge Leute wären, dürfte man denen noch halbwegs unterstellen, dass sie natürlich auch etwas gesünder sind, momentan zumindest noch. Also da gab es leichte Veränderungen mit Rennen, aber sonst, ja, war das eigentlich ein guter Durchschnitt gewesen auch.
Ja, aber Sie haben es ja auch angesprochen, vielleicht ist das auch, oder es sollte ja auch die Aufgabe des Arztes, der Ärztin sein, da können wir vielleicht später noch ein paar Worte darauf verlieren, zu schauen, ist mein Patient, meine Patientin überhaupt dafür geeignet, eine Kandidatin, um jetzt eine App verschrieben zu bekommen, oder ist das doch jemand, der da eine viel größere Hürde hat, weil eben die Motivation, eine App zu nutzen, doch eher geringer ist.
Genau, richtig. Also das sind dann wichtige Punkte, ja.
Mitdenken ist natürlich auch hier wieder wichtig, auch wie bei ganz normalen, in Anführungszeichen, Medikamenten.
Genau. Das ist auch explizit von uns gewünscht.
Apropos Medikamente, die werden ja nach der Zulassung auch noch weiter beobachtet. Da geht es ja dann vor allen Dingen um seltene Nebenwirkungen. Wie ist es denn bei den Apps oder bei den DIGAs? Werden die denn nach der Zulassung auch noch weiter beobachtet? Wenn jetzt die Studie abgeschlossen wurde, passiert dann da noch was?
Ja, also es ist nicht so, dass man sich sagt, juhu, jetzt sind wir sozusagen dauerhaft aufgenommen, jetzt lehne ich mich zurück. Die Hersteller sind im Gegenteil verpflichtet, die Kriterien, die letztendlich zur Zulassung geführt haben oder überhaupt zu dieser Aufnahme, dauerhaft aufrechtzuerhalten. Das ist sogar relativ klar und streng geregelt, dass jegliche Änderung am Produkt, nenne ich es jetzt mal, ja, die ganze Produkt, immer wieder angezeigt und abgenommen werden müssen vom BfArM.
Aha.
Also selbst wenn es eine Verbesserung ist, ja, muss es immer wieder das Okay erst bekommen. Und was ich persönlich sehr schön finde, ist, wir stehen ja jeden Tag im Austausch mit unseren Patienten, mit unseren Teilnehmern. Und falls es dann natürlich da was gibt, ob es jetzt eine Irritation ist, ob es eine Anmerkung ist, ob sonstiges, dann würde das sofort auf direktesten Wege von uns aufgenommen werden. Und dann versuchen wir das eben zu verändern und umzusetzen und dann über, okay, vom BfArM wird das dann sozusagen mit eingepflegt. Also jetzt anders als bei einem Medikament, wo auch ein gewisser Zeitverlust ja immer mit drin ist. Also das heißt, der Patient nimmt was Neues ein, merkt vielleicht erst danach, oh, das könnte ja von meinem Medikament sein, dann geht der zum Hausarzt, dann wird es mit dem Hausarzt besprochen, dann muss der das aktiv ans Paul-Ehrlich-Institut weitermelden zum Beispiel. Mhm. Da sind ja viele Bereiche, wo auch Informationen durchaus leider mal verloren gehen können. Und ja, da haben wir jetzt eben auch eben den Vorteil, dass man direkt an den Patienten dran ist. Und wie gesagt, wird dann von BfArM immer noch abgenommen. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir möchten zum Beispiel unsere Studie durch eine Replikationsstudie nochmals belegen. Die wird jetzt auch demnächst anlaufen. Da ist jetzt der Ethikantrag gerade eingereicht. Das heißt, wir möchten einfach die Qualität dadurch nochmal erneut beweisen, indem wir sagen, wir können das Ganze, das gute Ergebnis replizieren. Und wir bieten freiwillig den Teilnehmern der jetzt ersten Studie an, dass sie nochmal für weitere 12 Monate sozusagen mit uns eine Verlaufskontrolle machen können, dass wir auch sagen, wie geht sozusagen weiter. Und die Teilnehmer der Kontrollgruppe, die können natürlich auch jetzt gerne in die in die DIGA-Gruppe mit hinein. Also wir möchten das auch intern, haben wir auch den Anspruch an uns, dass wir sagen, hier, wir prüfen unsere Qualität fortlaufend und sehen eben, dass wir dem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen lassen können.
Ja. Ja, auf jeden Fall sieht man, dass digitale Produkte natürlich, deswegen ist das ja auch etwas, was wir vorantreiben sollten, in jeglicher Hinsicht, auch nicht nur in der Medizin, die Digitalisierung, den Vorteil haben, dass Sachen schneller laufen können, wenn denn die Infrastruktur steht. Das ist natürlich ein anderes Thema, worüber wir auch noch länger reden könnten. Aber mal weiter im Text. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin eine Ärztin, die jetzt eben ein Patienten vor mir hat mit Adipositas. Vielleicht war der auch schon erstmalig im Adipositas-Zentrum und jetzt möchte ich ihn noch weiter begleiten mit eben Ihrer App. Wie verläuft denn die Verschreibung? Was kann ich überhaupt abrechnen und wie läuft das Ganze ab praktisch?
Genau, also es sind, ich sage jetzt mal, jegliche Situationen möglich dabei. Ich mache erst ein paar Worte vielleicht nochmal zu der absoluten Verschreibung. Also das heißt, jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Psychotherapeut oder jede Therapeutin kann die App, die DIGA verschreiben, über einfach das normale Muster 16, also diesen Rezeptblock, den ganz normalen. Es muss aber halt eben die Diagnose vorliegend sein. Also jetzt jemand, der natürlich jetzt nur übergewichtig wäre, in Anführungsstrichen, für den wäre dann die DIGA noch nichts. Es gibt also einen klaren Indikationsbereich. Das heißt also, die Indikation, die muss zwar erfüllt sein, dann aber geht der Patient oder die Patientin einfach mit dem Rezept zur Krankenkasse, erhält dort einen 16-stelligen Code, muss sich dann natürlich noch die App runterladen und kann die dann über den Code, den er erhalten hat, aktivieren und los geht's mit der Teilnahme. Für den Arzt oder die Ärztin oder eben die Therapeutin ist dann in dem Moment an sich technisch, sage ich mal, die Aufgabe schon erledigt, muss sich um nichts weiteres mehr kümmern, also keinerlei Registrierung, falls es auch mal technische Fragen geben sollte, da gibt es dann Kundensupport etc. von Seiten der DIGA. Also das heißt, da ist dann der bisherige Therapeut draußen oder der Arzt, also positiv gemeint draußen, kann aber im Rahmen der Verordnung und dann auch der Folgeverordnung natürlich bestimmte GOPs abrechnen, wie zum Beispiel Indikationsstellung oder eben Abklärung psychosomatischer Krankheitszustände oder eben auch ein klärendes Gespräch für die Therapieziele oder sowas wie die BIA, also die bioelektrische Impedanzanalyse für die Körperzusammensetzung, also alles, was so mit Adipositas assoziiert ist, kann je nach Status quo des Patienten auch mit abgerechnet werden zur Verordnung letztendlich der DIGA. Und die läuft dann letztendlich immer quartalsweise und man braucht dann pro Quartal eine neue Verordnung und da können natürlich dann auch Folge- oder Kontrolluntersuchungen sozusagen auch wieder mit abgerechnet werden. Also es ist im Grunde genommen nicht nur budgetneutral für den Arzt, sondern es gibt eben auch zusätzlich abrechenbare Leistungen.
Okay. Gibt es auch Grenzen? Gibt es irgendwelche Kontraindikationen? Sind die auch irgendwo sehr schnell ersichtlich und auffindbar?
Indikation oder Kontraindikation, das muss natürlich eingehalten werden. Also wir dürfen das im Kopf der Einfachheit halber wirklich mit einem Medikament natürlich vergleichen, wo man ganz genau gucken muss, ist diese Erkrankung vorliegend? Also passt dann praktisch die Liga auch dazu? Und Kontraindikationen jetzt bei unserer Liga sind natürlich zum Beispiel außerhalb des BMI-Bereichs, ja, für den wir zugelassen sind. Dann aber auch sowas wie zum Beispiel Schwangerschaft hatten wir vorhin schon mal. Im Falle eben jetzt hier unserer Adipositas-Diga wäre es auch eine bariatrische OP, die erst kürzlich erfolgt ist, oder ein liegendes Magenband oder ein Magenballon, ne? Weil es einfach temporäre Dinge sind, die angewandt werden und die müssen dann erstmal abgeschlossen sein oder wieder entfernt sein, im Falle zum Beispiel vom Magenballon. Und wobei das fast nicht mehr gemacht wird, aber trotzdem tauchen immer mal die ein oder anderen Patienten noch auf, so vom Ausland, sage ich mal, wo sie sich das haben legen lassen. Und zum Beispiel bei einer bariatrischen Operation, wenn die weniger als ein Jahr her ist, da wirkt ja letztendlich die OP zum Beispiel noch selber nach mit dem gewünschten OP-Effekt. Also das heißt, da gleich dann wieder einsteigen, das sollte man erst noch einen Moment abwarten. Also das wären so Bereiche, aber auch vom psychischen Bereich her, akute Suizidalität, ja, starke kompensatorische Maßnahmen zum Beispiel, also wie Erbrechen, Einnahme von Laxantien oder Diuretika oder auch missbräuchliche Hormoneinnahme. Also da merkt man dann einfach, dass zwar der Patient oder die Patientin versucht, eben mit Mitteln auf das Gewicht einzuwirken, aber da liegt dann der Fokus einer nötigen Behandlung sicher erstmal eher im psychosomatischen Bereich und jetzt nicht hier im reinen Gewichtsbereich, also sprich die Adipositas anzugehen.
Okay, also und wenn ich nochmal auf die Folgeverschreibung kommen darf oder die weitere Begleitung des Patienten, wenn der also nach 3 Monaten zu mir zurückkommt, der wird da wahrscheinlich auch, also entweder wird er sagen, ach, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich bin irgendwie gar nicht damit klargekommen, ich würde gern was anderes machen, dann ist so ein bisschen die Frage, wie weit habe ich mich selber mit der App auseinandergesetzt, ob ich ihn doch nochmal motivieren kann dazu, ob ich das ja einordnen kann oder eben er sagt mir, das läuft ganz gut und aber hier und da bräuchte ich noch Hilfe. Da ist so ein bisschen meine Frage halt, wie gut musste sich die Hausärztin oder auch die, sie hatten gesagt, Psychotherapeutinnen können ja auch verordnen, mit der App konkret auskennen und auseinandergesetzt haben, dass sie halt eben auch das Gespräch ja so gut führen kann, wie es nötig ist, um den Patient dabei zu begleiten? Oder reicht eben die Begleitung durch die ärztlichen Expertinnen, die sie ja vom App-Entwickler aus auch bieten innerhalb der App, reicht das aus als Begleitung? Und kann ich mich da als Hausarzt quasi ein bisschen eher zurückhalten und quasi den Wunsch des Patienten entsprechen, okay, dann kommt noch eine Folgeverschreibung?
Also erstmal nochmal zur Dauer. Also es ist schon im Sinne, dass natürlich die Patienten die Diga natürlich länger als diese 3 Monate nutzen. Ne? Also 3 Monate, das wollte ich bloß sagen, zu dem Punkt eben Verschreibung, dass dann natürlich eine neue oder eine Verordnung, besser gesagt, dass dann eine neue Verordnung natürlich fällig ist, nur von der Hintergrundstruktur heben. Aber es ist wirklich auf 12 Monate ausgelegt und auch gedacht, denn die Module bauen auch aufeinander auf. Also was ich eben als Patient lerne und mitnehme, das soll eine dauerhafte Begleitung sein, um eben als Ziel eine Lebensstiländerung zu erreichen. Und in Bezug auf die behandelnden Therapeuten oder Ärzte, nein, es ist von unserer Seite aus explizit gewünscht und wird auch wirklich empfohlen, dass da natürlich die ambulante Behandlung aktiv weiter bestehen bleibt in der Form, sage ich mal, oder in dem Ausmaß, wie es der Patient braucht. Ja, also jemand, der zum Beispiel eine psychische Erkrankung hat, der soll natürlich bei seinem Therapeuten weiter in der Behandlung bleiben, ganz, ganz dringend, ja, oder jemand, der einen Blutdruck hat, zum Beispiel, der schlecht oder schwer einstellbar ist, bitte weiterhin unbedingt auch beim Hausarzt oder wo auch immer er angebunden ist, bleiben. Also wir sehen uns als als eine Kooperation, sage ich mal, und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Ärzten an. Wir bieten hier eine Möglichkeit, die es bislang so ambulant nicht gegeben hat. Also wir möchten gerne diese Behandlung übernehmen, aber nur in Zusammenarbeit auch mit den Ärzten. Denn wir arbeiten zwar natürlich aktiv mit den Patienten an ihrer Adipositas, aber eben sowas wie die medikamentöse Einstellung oder Ähnliches oder die Mitüberwachung, die bleibt weiterhin in den Händen der Ärzte. Ja. Und deswegen ist da eine Zusammenarbeit explizit auch gewünscht und auch empfohlen. Und das heißt, ein gutes Miteinander, um für den Patienten dann letztendlich auch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und der Arzt sollte natürlich im besten Falle die DIGA kennen und die Inhalte auch kennen, damit er auch im gemeinsamen Gespräch mit dem Patienten, wie Sie schon gesagt haben, herausfinden kann, passt das Ganze. Es wird die Konstellationen geben, da kommt der Patient mit diesem Wunsch auf den Arzt zu. Es gibt sicherlich auch andersrum die Konstellationen, wo der Arzt die DIGA kennt und sagt, Mensch, wie wäre es, wenn wir doch mal ihr Gewicht irgendwie gemeinsam angehen. Aber im Grunde genommen ist es auch so, dass wir von der DIGA selber den Patienten auch an den Arzt zurückverweisen würden, wenn wir merken, der hängt irgendwo oder da gibt es vielleicht eine Problematik, die wir natürlich jetzt in unserem Behandlungsumfang nicht auffangen können. Dass wir sagen, bitte sprechen Sie das mit Ihrem Arzt an oder mit Ihrem Arzt durch. Also soll ein Austausch sein, ein fließender, eine Kommunikation und die verschreibenden oder die verordnenden Ärzte aber können sich auch immer sehr gerne eben ein Bild von der DIGA machen, indem sie zum Beispiel mal einen Testzugang oder Ähnliches anfordern und da eben reinschnuppern oder wir bieten auch eben direkt Vorträge und Produktvorstellungen an. Also man hat Möglichkeiten, die DIGA kennenzulernen.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu dem großen Punkt Kritik an diesen DIGAs im Allgemeinen, jetzt gar nicht speziell bei Ihnen. Und da hat man nämlich das Gefühl, Sie haben es ja auch gesagt, das ist was ganz Neues, was man da anbieten kann, dass da doch noch etwas Skepsis oder vielleicht Unsicherheit, zögerliches Verhalten zu beobachten ist seitens eben der verschreibenden ÄrztInnen. Gerade in den letzten 2 Jahren, solange gibt es jetzt DIGAs schon auf dem Markt, sind die Verschreibungszahlen jetzt noch nicht so hoch, wie man es sich eventuell erhofft hätte. Was glauben Sie, was sind da die Gründe für die meisten, da eher noch zögerlich zu sein? Ist das mangelndes Wissen darüber? Sind das Vorurteile, die aus dem Weg geräumt werden müssten? Ist das, wie schätzen Sie das ein?
Also ich denke, es ist eine Mischung aus allem zusammen. Also wenn ich selber jetzt mal von mir persönlich ausgehe und von meinem direkten Kollegenumfeld, ist es schon so, dass ich bemerkt habe, dass manche mit diesem Begriff DIGA gar nichts anfangen können, dann aber interessiert sind, wenn man eben drüber spricht. Es wird vielleicht auch ein gewisser Anteil geben, die sagen, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Patienten helfen kann. Die werden sicherlich auch mit dabei sein. Ich glaube aber wirklich, vieles ist eine fehlende Information darüber, was ist überhaupt vorhanden, was können diese DIGAs leisten. Und ich glaube, vielleicht haben auch manche gewisse Vorbehalte, ja, weil sie eben denken, oh, was soll denn so eine App schon können? Dafür ist es eben ganz arg wichtig zu sagen, hier, das ist wirklich durch Studien, die den gängigen Studienkriterien absolut entsprechen, belegt in der Wirksamkeit. Dann merkt man schon immer so im Gespräch, dass sich natürlich die Bereitschaft ganz deutlich verändert. Und dann ist es eben auch wichtig, dass sie sagen, ja, ich bin zwar offen dafür und ich habe auch gesehen, ich kann mir aber darunter nichts vorstellen. Und dafür ist es dann natürlich auch wichtig, dass gerade die Kollegen, die das Ganze eben dann verordnen, Einblicke reinbekommen. Sei es jetzt, ob es jetzt nur über einen Flyer ist oder durch eine richtige Präsentation oder ein Webinar oder eben durch einen Testzugang, dass man den eben 14-tägig ausprobieren kann. So lange darf man so etwas ausprobieren. Länger ist es nicht erlaubt. Durch das Werbemittelgesetz sozusagen. Und aber da kriegt man schon einen guten Einblick hinein. Und das sind dann auch wirklich die Reaktionen darauf durchweg positiv. Ja. Dass man eben sagt, jetzt kann ich mir das vorstellen, was das ist. Und ja, das ist nach den Leitlinien und das hat Hand und Fuß.
Ja, aber auch die Aufforderung auch wirklich an die Ärztinnen, auch einfach mal ins Verzeichnis zu gucken, um sich einfach mal auch weiter damit auseinanderzusetzen. Und wenn man ins Verzeichnis reinguckt, dann sieht man, dass die bisherigen zugelassenen Apps ja weitestgehend Anwendungsgebiete betreffen, die, Sie haben es ja auch schon gesagt, auch bei der Adipositas, die eben eine Betreuung außerhalb des hausärztlichen Settings leisten. Also alles Erkrankungen, wo ich nicht eben nur einmal ein Medikament gebe oder einmal eine Operation oder halt eben einmal ein Medikament verschreibe, was täglich genommen wird, sondern wo eine andere multimodale Begleitung erforderlich ist, die ich gar nicht als Hausarzt in meinen 3 Minuten, die ich dann dem Patienten vielleicht im Quartal oder meinetwegen auch einmal im Monat, wie oft ich ihn reinbestelle, sehe, leisten kann. Genau, also hier lohnt sich im Übrigen auch noch der Blick in unseren Amboss-Blog. Falls noch Fragen offen bleiben nach diesem Gespräch, unter go.amboss.com/diga nehmen wir diese Apps auf Rezept nochmal ganz genau und kritisch unter die Lupe und gehen neben Zulassung, Qualität und Verschreibung auch auf die Frage ein, ob DIGA klassische Therapien ersetzen oder hier ein zusätzliches Angebot darstellen sollen. Ihre Antwort, Frau Rost?
Genau, also ich selber würde das auch niemals als ein als eine Konkurrenz oder ähnliches verstehen, sondern eben eine Ergänzung. Denn ich denke auch gerade als Arzt oder als Therapeut ist ja das höchste Gut, dass der Patient in seiner Gesundheit und in seinem Wohlbefinden eben an erster Stelle steht. Und es ist einfach schlichtweg eine sinnvolle Ergänzung in bestimmten Bereichen.
Ja. Gerade auch ein bisschen in der Sekundärprävention, ne? Das ist ja auch Adipositas, also genau. Oder auch bei den psychiatrischen Erkrankungen, da sind ja auch viele Apps, da sind wir auch beim Beispiel Psychotherapie, wo sie sich ja auch auskennen, wo wir viele PatientInnen haben, die damit Probleme haben oder die darunter leiden, dass es weniger Therapieplätze gibt, als nötig wären. Da könnte man dann sagen, okay, hier ist eine App besser als nichts. Da ist jetzt ein bisschen auch meine Frage an Sie. Was denken Sie darüber? Haben Sie Angst, dass durch das Angebot der Apps dann vielleicht irgendwann sogar das Angebot an analoger Psychotherapie dadurch eingeschränkt wird, dass eben dann Krankenkassen sich zurücklehnen und sagen, nee, könnt ihr ja dann die App nehmen, brauchen wir gar nicht den Psychotherapeutenplatz anbieten und gewährleisten. Ist das realistisch? Könnte das passieren? Und sehen Sie das auch für die Adipositas zum Beispiel, dass dann eben durch mehr Anwendung von Apps dann Adipositas-Zentren schließen eventuell?
Nein, also sehe ich in keinster Weise. Wenn man in dem Bereich Psyche praktisch bleibt, ich kriege jetzt auch Rückmeldungen von Kolleginnen, die sagen, ja, ich habe jetzt angefeuert, auch durch die Corona-Pandemie, erstmalig sozusagen virtuelle Therapie angeboten. Da kriege ich zwar durchweg positive Rückmeldungen, es wird es aber für mich, von meiner Wahrnehmung her, niemals ersetzen. Es ist, wie schon gesagt, eine positive Ergänzung, weil es einfach einen teilweise leichteren Kontakt ermöglicht zu Patienten, die ja auch vielleicht nicht vor Ort sind, die nicht mobil sind etc. Aber es hat natürlich auch, wenn ich jetzt an eine virtuelle Psychotherapie denke, eine gewisse Eindimensionalität. Also da gehen mir auch als Therapeut, wenn ich den Patienten besonders nicht kennen sollte, bestimmte Informationen einfach verloren, die ich nonverbal sonst im direkten persönlichen Kontakt mit ihm mitbekomme, was auch sehr häufig für eine gute Behandlung in dem Bereich notwendig ist. Ja, also das heißt, es werden immer, auch da gilt die Individualentscheidung, es werden Patienten geben, für die bei denen funktioniert eine virtuelle Therapie wunderbar. Die sind vielleicht ganz toll introspektionsfähig. Mit denen kann man sich über die verbale Ebene, die ja da in erster Linie abgebildet wird, so gut ausdrücken, so gut darstellen, dass der Patient profitiert und dass der Therapeut, sage ich mal, ihn kapiert, sagen wir es mal formuliert. Mhm. Aber wenn ich an viele andere Patientengruppen denke, von mir, da war einfach schlichtweg die Beobachtung von der Körpersprache, die Stimmung, die Anspannung, die da im Therapiegespräch aufgekommen ist, so wichtig, die mitzubekommen, das habe ich virtuell nie. Also es wird auch immer der Bedarf eben bleiben, dass man beides hat. Und es werden einfach schlichtweg immer auch die Patienten vorhanden sein, für die das nicht geeignet ist oder die sich auch in dieser Form nicht wohlfühlen. Das muss man, also wir reden häufig jetzt aus unserer Sicht oder ich rede meistens jetzt gerade aus meiner Sicht, aber müssen ja auch an die Patienten denken, die einfach sagen, nein, das will ich nicht. Ich fühle mich damit nicht wohl, dass das auch irgendwo vielleicht irgendwelche Vorstellungen, das landet dann im Internet oder irgendwie was. Also das sind ja alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Also da habe ich keinerlei Angst und gerade was auch Erkrankungen geht, wie zum Beispiel die Adipositas, die ja so diesen riesengroßen somatischen Anteil haben, das wird es nicht ersetzen können, dass ich natürlich zum Arzt gehe, dass ich da untersucht werden muss, dass ich den Patienten wirklich anfassen können muss, dass ich Blutentnahmen machen können muss, das wird es nicht ersetzen. Es geht einfach um eine, wie gesagt, Ergänzung für den Alltag und eine gewisse, wie soll ich sagen, umfassende Behandlung, die einfach leicht in Form einer DIGA zu bieten ist und wofür ich sonst 3-4 verschiedene Ansprechpartner oder Anlaufstellen bräuchte. Und kleiner Einschub noch mit dem Adipositas. Leider nimmt es ja das Übergewicht und die Adipositas stetig zu und ich glaube, der Bedarf wird hier eher größer.
Ja, und auch da, ich will es auch nochmal einwerfen, Prävention, Sekundärprävention, denke ich, gerade im digitalen Zeitalter, in der Generation der Digital Natives, sind digitale Angebote absolut wertvoll, um gar nicht diese Pandemie, in Anführungszeichen, der Adipositas oder der mentalen Erkrankungen, da haben wir es wieder, diese großen Bereiche, ja, weiter so exzellerieren zu lassen, sondern eben vorher schon mit geringer Schwelle etwas tun zu können. Genau, also auch da könnten DIGAs einen Beitrag leisten. Wie sieht's denn aber aus? Auch wieder hier, Digital Natives, auch ein großes Problem auch hier in dieser Gruppe ist, ja, hängen ja auch wirklich nur am Smartphone rum und sehr zugespitzt formuliert. Besteht da nicht auch dann eine Gefahr, dass ich ja eben noch eine Sucht fördere, eine Smartphone-Sucht, eine App-Sucht, wenn ich auch wieder ein Angebot jetzt eben im Smartphone anbiete?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt wieder an die Adipositas denke, würde ich jetzt in erster Linie davon ausgehen, dass wir uns natürlich, also anders, wir beziehen uns auf die Behandlung natürlich der Adipositas. Wie der Patient das selber für sich aufnimmt zu Hause, wie oft er da drauf guckt und so weiter, da muss man ja ehrlicherweise sagen, das wird man in dem Sinne nicht steuern können. Wenn ich jetzt einen Patienten aber aus dem psychischen Bereich habe, ja, es gibt ja ganz klar Diagnosen wie Internetsucht etc. pp. Also wenn ich da von vornherein weiß, mein Patient hat da ein Problem, dann sollte ich mir das vielleicht auch als verordnender Arzt mit überlegen, ob das das richtige Mittel für ihn ist. Ja, jetzt alleine von einem ich sage jetzt mal normalen Nutzer ausgehen, der zwar das Smartphone benutzt, vielleicht zur Kommunikation oder für die Unterhaltung oder um Dinge zu bestellen, da würde man natürlich davon ausgehen, dass er auch eine App in dem Falle für die medizinische Behandlung genauso gut in sein normales Nutzerverhalten, das er eh schon an den Tag legt, ja, mit integriert. Es wird weiterhin im Moment noch, solange jetzt nicht die nächsten digitalisierten Generationen sozusagen da sind, jetzt bei den bestehenden Nutzern einfach die geben, die sagen, also ich mache nur das Nötigste mit meinem Smartphone und die haben dann natürlich auch einen, gehe ich mal davon aus, einen gesunden Abstand auch in Bezug auf eine Abhängigkeit. Und wie gesagt, die anderen, für die, die fast nur noch in ihrem Smartphone leben, was ich persönlich als Psychotherapeutin ja auch immer sehr, sehr kritisch und sehr, sehr problematisch einschätze, da müsste man dann von vornherein eigentlich dann sagen, wie gesagt, ist das das Richtige. Jetzt, dass man jetzt ohne ein bisher auffälliges Verhalten jetzt über eine DIGA eine Abhängigkeit entwickelt, halte ich für sehr gering.
Also auch dieses Vorurteil könnte man eigentlich entkräften. Vielleicht zum Abschluss, gibt es noch etwas, was Sie besonders stört im Gespräch über DIGAs oder eine Kritik, die Sie immer wieder besonders ärgert, weil sie vielleicht aus der Luft gegriffen ist? Oder vielleicht gibt es auch etwas, was Ihnen an der Infrastruktur oder an DIGAs noch ärgert und was Sie sich besser wünschen, was Sie jetzt nochmal als Wunsch nochmal hier äußern könnten?
Ja, also es ist wirklich für mich, und dazu muss ich jetzt ganz persönlich über mich sagen, ich bin gar nicht so wahnsinnig Smartphone-affin, und trotzdem kann ich als eigentlich eher kritischer Mensch sagen, also ich bin kritisch gegenüber durchaus sozialen Medien oder Ähnlichem, sagen, dass ich es, glaube ich, von durchaus von Kollegen falsch fände, die das von vornherein zu verurteilen, wenn man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt hat. Es ist für mich einfach wahnsinnig eine Riesenchance, Patienten zu behandeln und Patienten etwas Gutes zu tun. Und man muss ja persönlich gar nicht unbedingt dahinter stehen. Ja, ich könnte ja sagen, okay, für mich könnte ich mir das nicht vorstellen, weil ich einfach vielleicht nicht so oft auf mein Smartphone schaue oder weil ich das nur mitnehme, wenn ich mal das Haus verlasse. Aber man sollte sich das zumindest angeschaut haben, sich damit auseinandergesetzt zu haben, denn es ist wirklich einfach eine tolle und effiziente, wie wir ja gemerkt haben, und qualitativ hochwertige Behandlungsmöglichkeit, die nichts verdrängt, sondern nur ergänzt. Und ich fände es wirklich schön, wenn sich Kollegen auch wirklich aktiv mehr damit beschäftigen, oder wenn vielleicht auch die Organe, wie jetzt, ich weiß nicht, die Ärztezeitschriften oder Ähnlichem, da auch wirklich vielleicht hier mehr in diese Richtung gehen und das mal streuen. Einfach, dass da ein gewisses Bewusstsein für entsteht, aha, das gibt's ja auch noch als Behandlungsarm, als möglichen. Und das fände ich wirklich wichtig, denn ich glaube, nicht nur, dass also die Digitalisierung ja fortschreitet, ich glaube auch leider, dass chronische Erkrankungen in unserer Gesellschaft natürlich immer mehr zunehmen werden, aufgrund verschiedener, also durch verschiedene Gründe angeführt. Und dass das dann einfach für mich fast schon irgendwo eine Wissenslücke wäre, auch was die qualitative Arbeit angeht eines Arztes oder eines Therapeuten, wenn ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe oder wenn ich das zumindest nicht in Betracht gezogen habe oder wenn ich das ab einem gewissen Punkt meinen Patienten nicht anbiete. Also das wäre für mich fast ein Behandlungsfehler ab einem gewissen Punkt oder bei gewissen Krankheiten, weil ich dann meinem Patienten eine Behandlung, die nach den Leitlinien aufgestellt ist, vorenthalte. Also da würde ich mich einfach, da würde ich mir wünschen, dass die Kollegen da wirklich offen sind und sich damit dann auseinandersetzen. Und natürlich liegt es dann in ihrer Hand, ob sie es anwenden oder nicht, aber dass sie natürlich auch bei Patienten, wenn sie den Wunsch äußern, den auch mitgehen, wenn der Wunsch gerechtfertigt ist. Also, dass man da so ein bisschen seine persönliche Haltung, sage ich mal, auf den Punkt gebracht, falls die dagegen wäre, durchaus professionell zurückstellt und sagt, ja, ich halte mich an die Fakten und die sprechen dafür, also dann verordne ich das trotzdem.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Und ich denke, wir Ärztinnen haben uns ja einen Beruf ausgesucht, der mit einem lebenslangen Lernen und einem lebenslangen sich weiterbilden einhergeht und auch mit der Zeit mitgehen. Und genau, neue Technologien werden weiterhin auf den Markt kommen und drängen, sowie die KI und sowie auch eben DIGAS und die Telemedizin und alles, was damit zusammenhängt. Ich denke, da können wir uns gar nicht gegen sperren, und das wäre auch nicht förderlich für eine gute Gesundheitsversorgung. Genau. Frau Dr. Rost, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses interessante Gespräch und für Ihre Arbeit, die Sie leisten, und freue mich, dass Sie uns einen Einblick hierin gegeben haben.
Vielen Dank, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich, mir auch. Und ich hoffe, euch zu Hause hat diese Folge auch gut gefallen. Sollten noch Fragen offen bleiben, hier nochmal der Hinweis auf unseren Blogartikel go.amboss.com/diga. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com/blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und zur Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.